Hallo von meiner Seite, wir wollen heute Abend über Gemeinde nachdenken. Gemeinde ewig neu, das Thema habt ihr mir gegeben. Und Gemeinde ist ja nun etwas, was wir alle irgendwo im Kopf haben, was wir alle auch als Bild in uns tragen und vielleicht befürchtet ihr schon, ihr wisst, was kommt. Ich mag sehr die Geschichte von der Frau, die das Geschirr spült und so raus in den Vorgarten guckt und plötzlich sieht, dass ihr Schäferhund da im Vorgarten spielt und er hat was im Maul. Und wie sie genauer hinguckt, stellt sie fest, das ist ein Tier, das er im Maul hat. Dann rennt sie schnell nach draußen und entwindet dem Hund das Tier und sie muss feststellen, dass es sich um das Kaninchen der Nachbarn handelt. Also das ehemalige Kaninchen der Nachbarn, müsste man sagen. Sieht nicht mehr gut aus, ziemlich dreckig, ziemlich zerbissen und ziemlich tot. Nun ist das Verhältnis zu den Nachbarn nicht so richtig gut, also weiß sie sich keinen anderen Rat, als sie nimmt das Kaninchen, trägt es nach drin, wäscht es einmal, duscht es ab, duscht es sauber, föhnt es trocken und legt es heimlich zurück in seinen Stall. 2 Stunden später, gellender Schrei, die Nachbarin im Garten, sie rennt nach draußen, die Nachbarin ringt mit der Luft, steht am Zaun und sagt sie, was ist los? Sagt sie, das Kaninchen ist gestorben. Vor 3 Tagen. Wir haben es begraben. Und jetzt ist es wieder da. Mein Ziel für heute Abend ist, dass solltest du das Thema Gemeinde irgendwo schon mal abgehakt haben, du heute Abend rausgehst und feststellst, es ist wieder da. Wenn wir heute in die Fußgängerzone von Ingolstadt gehen würden und wir würden Leuten ein Mikrofon vor die Nase halten und sie fragen, was ist das Erste, was ihnen einfällt zum Stichwort Kirche, Gemeinde, Kirche. Was, glaubt ihr, würden die Leute sagen? Was würden Leute heute, was fällt Leuten, Menschen, die eigentlich nicht so eine natürliche Bindung zu dem Thema haben wie wir, was würden Menschen als Erstes sagen, wenn sie das Stichwort Kirche hören? Ich wette, die meisten Menschen würden sagen, das ist ein Gebäude. Die denken bei Kirche an ein Haus, an einen Ort, an die Kirche im Stadtteil, an irgendeine Bausünde aus den 70ern, so ein Betonding da, oder an die schöne, wunderbare alte Kirche mit Kirchturm, die da im Dorf steht. Aber Kirche assoziieren viele Menschen mit Haus, mit Ort, Gebäude, Gemeindehaus, ja. Das Zweite, was Menschen eventuell auch assoziieren könnten, ist, dass sie daran denken, Kirche, das ist eine Institution in unserer Gesellschaft. Das ist eine Kraft, die gestaltet unsere Gesellschaft mit, die betreiben Hospize, Krankenhäuser, Kindergärten. Das ist, hört man in der Tagesschau öfter, Vertreter von Kirchen und Gewerkschaften haben sich zu Wort gemeldet oder diese Sache da organisiert. Also Kirche, das ist etwas, was institutionell bei uns in der Gesellschaft eine Rolle spielt, das ist eine Kraft. Ja. Und das Dritte, was Menschen vielleicht noch assoziieren, sind Hauptamtliche bei Thema Kirche. Der Pfarrer aus dem Stadtteil oder die nette Pastorin, die die Oma beerdigt hat. Da hat man nochmal einen Bezug zur Kirche gehabt. Irgendjemanden, der hauptamtlich das vertritt irgendwo, so kasualienmäßig. Aber man denkt an Menschen, die von der Kirche bezahlt werden, die hauptamtlich für die Kirche stehen. Oder? Das ist das, was Menschen heute im Kopf haben, wenn sie an Thema Kirche denken. Und das ist witzig, weil in den ersten 300 Jahren von Gemeinde Jesu gab es nichts davon. Die ersten 300 Jahre von Gemeinde Jesu gab es keine Kirchen. Es gab keine Gebäude, die Gemeinde besaß keine eigenen Grundstücke, sie besaß keine eigenen Häuser. Man traf sich in Privathäusern. Wenn es gut lief, in der Ecke, in der Synagoge. Aber man hatte keinen Ort, den wir heute Kirche nennen, schon gar nicht mit Kirchturm und Glocke. Und Kirche war auch keine Institution in der Gesellschaft. Im Gegenteil, es war gefährlich dazu zu hören. Wenn man sich outete als einer, der dahin ging, hatte man gute Chancen, als Tierfutter in der Arena zu enden. Kirche war Hinterhof, geheimnisvoll, lieber im Verborgenen, bloß nicht sich erwischen lassen. Alles war nicht offiziell Teil der Gesellschaft, sondern im Verborgenen, unter dem offiziellen Radar. Und es Kirche hatte auch keine Hauptamtlichen in dem Sinne. In den ersten 300 Jahren waren das fast ausschließlich Leute, die alle einen normalen Beruf hatten. Da man fing gerade mal so langsam an, darüber nachzudenken, ob man dem Ochsen, der da drischt, vielleicht doch nicht das Maul verbinden sollte. Aber das gab noch nicht das, was wir heute haben, einen Apparat von bezahlten Leuten, die das damit Geld verdienten. Was war das, was Kirche ausgemacht hat in den ersten 300 Jahren, wenn es nicht das ist, woran Menschen heute zuerst denken? Was war das Faszinierende? Was war das, was Kirche vom Kern her vorangetrieben hat, so dass aus dieser kleinen Handvoll Menschen, dieser kleinen Handvoll Jünger, eine weltweite Bewegung werden konnte? Wir nennen unsere Kinder heute noch nach Johannes und Paul und Luca und Maria. Und wir nennen unsere Hunde Nero und Cäsar. Das sah damals ja anders aus. Diese Handvoll Leute, die gegen das große römische Imperium anstand, ja, diese wahnsinnsgeballte militärische Macht weltweit operierend und dann diese Handvoll Jünger. Und trotzdem nennen wir heute Menschen so. Was ist das, was es von seinem Kern her ausgemacht hat? Was Kirche fasziniert hat von ihrem Wesen her? Und ich stelle mal die Frage, könnte uns das helfen heutzutage vielleicht, als Gemeinde, die jetzt 70 Jahre alt ist, nochmal drüber nachzudenken, was ist eigentlich der Kern und das Kernfaszinosum von Gemeinde Jesu, von Kirche, von dieser herausgerufenen Schar, von Ekklesia, das, was das Neue Testament ist. Was machen die eigentlich vom Kern her aus? Denn auch wir gewöhnen uns ja Sichtweisen an, denken von Gemeinde als Ort, als Gemeindezentrum, denken von Gemeinde als Hauptamtlichen, denken von Gemeinde als so eine gesetzte Kraft, womöglich hier im Ortsteil, vielleicht auch nicht. Was ist das, was dazu führte? Was ist diese Kraft, die diese Menschen vorangetrieben hat und die sich wie eine Epidemie verbreitet hat über den ganzen Erdball bis heute? Ich möchte über drei Dinge heute Abend mit euch nachdenken, aber dazu erstmal einen Text nochmal genauer angucken. Den werdet ihr schon 100-mal gelesen haben. Vermutlich hast du schon 20-mal drüber gepredigt. Aber wir wollen ihn trotzdem nochmal angucken. Denn das Verrückte ist ja, bei Dingen, die uns vertraut sind, ist immer die Gefahr, dass wir nicht mehr genau hingucken. Weil wir meinen, wir kennen das schon. Und ich würde gerne heute Abend mit euch ein bisschen versuchen, nochmal genau hinzugucken. Das ist der Text aus Matthäus 28. Wir nennen ihn den Missionsbefehl. Ob das so genau zutrifft, werden wir am Ende des Abends nochmal überlegen können, ob das, was das genau für ein Befehl ist oder was das genau ist. Aber wir lesen das mal gemeinsam. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Mein erster Punkt heute Abend lautet, wenn wir über Gemeinde nachdenken, was ist eigentlich das Faszinierende an Gemeinde? Willkommen in der Gurkentruppe. Hättet ihr jetzt nicht gedacht, oder? Willkommen in der Gurkentruppe. Wie ich eben schon sagte, das Verrückte ist an bekannten Texten, dass wir sie einfach hinnehmen und bestimmte Dinge nicht entdecken. Wenn wir uns diesen Text vom Anfang an angucken, dann steht da bei Matthäus, dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa. Für uns ist das nichts Besonderes. Für einen gläubigen Juden der damaligen Zeit war das ein Fauxpas. War das etwas, das ging gar nicht. Weil in der damaligen Zeit Zahlen immer mehr waren als rein numerische Angabe. Im Neuen Testament spielen Zahlen immer eine Bedeutung. Zahlen verweisen immer auf eine größere Wirklichkeit. Zahlen werden immer ganz genau eingesetzt. Deswegen ist so oft von 7 oder 12 die Rede. 7 ist nämlich 3 plus 4. 3 göttliche Vollkommenheit, 4 irdische Vollkommenheit. 3 plus 4 ist 7. Oder 3 mal 4 ist 12. 12 war ganz doll. Göttliche Vollkommenheit mal irdische Vollkommenheit, das war super. 12 Stämme Israels, 12 Jünger Jesu, 12 Tore in Jerusalem beim Einzug. Ja, Zahlen hatten immer einen Verweis, immer einen Hinweis auf eine größere Wirklichkeit. 10 Zahl für eine Gruppe, für eine große Anzahl, 1000 für eine ganz große Anzahl. Aber es ging nie mehr um die reine numerische Bedeutung, sondern Zahlen deuteten immer auf was hin. Nun gab es auch Zahlen, die hatten keine Bedeutung. Deswegen kamen die in der Regel nicht vor. Und so eine Zahl ist die 11. Bei der 11 sagte jeder Jude und jeder Mensch der damaligen Zeit, das stimmt was nicht, das ist unvollständig. Das ist nicht Fischen auf Fleisch, das ist keine 10, das ist keine 12. 11 kommt nicht vor, 11 ist gar nichts. 11 ist unvollständig, 11 ist eine Gurkentruppe, das ist, da fehlt einer, das geht so nicht. 11 ist schon gar nicht heilig oder vollkommen oder Hinweis auf irgendwas. 11 ist kröpelig, 11 ist kümmerlich. Gerade Matthäus, der von seinem Evangelium her ganz dicht an den Juden war, der sehr viel Bezüge zum Alten Testament hat, ist hier der Einsatz von Zahlen ganz immens. Und er beschreibt hier die ersten Jünger mit einer elverischen Qualität. Nicht vollkommen, nicht vollständig, nicht heilig, gebrochen, zu wenig, kein vollständiges Team. Das wäre so, als hätte man damals gesagt, der FC Bayern ist mit 10 Spielern aufs Feld aufgelaufen. Und alle sagen, stimmt doch was nicht. Fehlt doch einer, ist doch irgendwas nicht vollständig. Die Gemeinde Jesu hat von Anfang an diese Qualität, es ist eine elverische Qualität, nicht heilig, nicht vollständig, nicht fertig. Es ist von Anfang an eine Truppe, bei der man sagt, kannst sofort ein Argument gegen sie haben. Hast sofort einen Grund, was zu bemängeln. Hast sofort, dir fällt sofort ins Auge, hier stimmt was nicht. Es ist eine Gurkentruppe. Gemeinde Jesu ist das bis auf den heutigen Tag. Wisst ihr, warum das so gut ist? Weil sie ein Ort ist für die Gebrochenen und die Unfertigen und die, die nicht alles beisammen haben und die, die immer wieder scheitern, die mit ihrem Leben nicht klarkommen, die es nicht hinkriegen oder die ins Staumeln geraten. Was sagt Paulus? Nicht was weise ist vor der Welt, hat er sich erwählt, sondern was ausgesondert ist, was bemitleidet wird, was unfertig ist, all das Verachtete, das hat er sich erwählt, um daraus seine Gemeinde zu bauen. Die Gemeinde Jesu ist der Ort für die Leute, die keiner will. Es ist für Leute, für die Gurkentruppe Jesu. Darum ist das so attraktiv für Menschen, die zu ihren Brüchen stehen dürfen, die zu ihrer Unvollständigkeit stehen bleiben. Hier versammelt sich kein Dreamteam, sondern hier versammelt sich eine Gruppe von Menschen, die Ja sagen zu ihren Brüchen, die Ja sagen zur Tatsache ihres Sünderseins, ihres Schattens, ihrer Unvollkommenheit und die sich als Gebrochene gemeinsam auf den Weg machen. Seit tausenden von Jahren wirft man das der Gemeinde Jesu vor, dass sie nicht heilig genug ist, dass sie nicht rein genug ist, dass da immer noch Sünde ist und immer noch ein Schatten ist. Man wünschte sich immer, man hätte irgendeinen Helden, der ganz ohne Schatten ist und ganz ohne Sünde ist. Diese Leute stellt man dann auf Bühnen, auf Konferenzen und jubelt ihnen zu und ist dann ganz furchtbar enttäuscht, wenn man plötzlich feststellt, ach, ist auch nur ein Mensch und auch nur ein Sünder, ja. Gemeinde Jesu ist von ihrem Wesen her eine Gurkentruppe. Und sie hat nichts bis heute von dieser Qualität verloren. Aber damit noch nicht genug, es geht noch weiter. Matthäus legt noch einen drauf. Er sagt, die fielen vor ihm nieder, beteten an und einige zweifelten immer noch.
Ist uns klar, von wem hier die Rede ist? Das war der Hauskreis von Jesus. Das waren die Leute, die 3 Jahre mit ihm durch die Gegend gezogen sind. Die haben die Sturmstillung nicht in der Bibel gelesen. Die waren pitschnass im Boot. Für die war die Geschichte von der Speisung der 5000 nicht einfach nur eine Story, die man ihnen im Kindergottesdienst erzählt hat. Die hatten die Frischkräte zwischen den Zähnen gehabt. Die waren dabei gewesen, als ein Blinder zum ersten Mal seine Augen in den Himmel hob und den blauen Himmel und die weißen Wolken sah und nicht mehr aufhören konnte zu lächeln. Die hatten dem Lahmen die Hand gehalten, als der ungläubig auf seine Beine starrte und merkte, die tragen mich wieder. Das waren die Jungs, die mit Jesus im Hauskreis saßen, die abends am Feuer saßen und sagten, Rabbi, erklär mir das mal. Die hatten ihre persönliche Ausbildung von Jesus selbst bekommen. Wie viele von uns leiden an ihren Zweifeln und sagen sich, würde doch Gott einmal in meinem Leben ganz klar und eindeutig auftauchen, dann könnte ich glauben. Dann hätte ich keine Zweifel mehr. Wäre doch Gott mir mal so nahe wie den Jüngern damals, dann könnte ich glauben. Die waren dabei gewesen, als sie ihn geholt haben. Sie waren abgehauen, als man ihn ans Kreuz schlug. Sie hatten die tiefe Trauer, die Verzweiflung und die Angst erlebt. Und dann war er plötzlich wieder da und zeigte ihnen seine Wunden mal und sie durften sie anfassen. Und die zweifeln noch? Ehrlich? Was ist das denn? Ja? Die zweifeln noch. Weil Gemeinde Jesu der Ort ist für Zweifler. Weil Gemeinde Jesu, diese Gruppe von Menschen wird von Jesus beauftragt, loszugehen. Und sie bilden die Gemeinschaft derer, die es einfach nicht glauben können, die immer noch Zweifel haben. Und Jesus stört sich nicht daran. Er schickt diese Truppe los. Er sagt nicht, du, ihr könnt nach Hause gehen, ihr habt noch Zweifel. Euch kann er nicht gebrauchen. Sondern er sagt, dieser Gruppe von Menschen, die es nach 3 Jahren so glasklar wissen müssten und doch nicht tun. So, Freunde, und mit euch bauen wir jetzt Reich Gottes. Mit euch, die es immer noch nicht glauben könnt. Die immer noch denkt, mein Glaube ist so schwach. Oder ich habe immer noch diese Gedanken und ich werde das nicht los und ich habe die Zweifel. Und am Ende weiß ich doch nicht, ob alles stimmt. Und die schickt er los. Wisst ihr, warum? Weil es geht nicht um unseren Glauben. Es geht bei Gemeinde gar nicht um uns. Es geht bei Gemeinde nicht darum, was ich einbringe. Es geht um ihn. Er baut Gemeinde. Und er benutzt damit uns zweifelnde, schwache, gebrochene, unvollständige Menschen. Die schickt er los. Willkommen in der Gurkentruppe. Der zweite Gedanke für heute Abend. Willkommen im Reich Gottes. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er sagt ganz klar, mir ist diese Macht gegeben. Nicht dir, nicht den Ältesten, nicht dem Hauptamtlichen. Ich bin derjenige, der die Macht hat. Alle Macht im Himmel und auf der Erde. Nichts ist von dieser Macht ausgenommen. Weil er die Macht hat, schickt er seine Leute los. Weil sie in seinem Namen losgehen. Weil er seine Macht mit ihnen gehen lässt. Deshalb können wir losgehen und Gemeinde bauen. Das bedeutet, in dem Moment leben wir in der Realität des Reiches Gottes. Was in Kirche geschieht, geschieht durch Christus. Und dieses ist die Realität, in der wir leben. Die Wirklichkeit, in der wir leben. Wir leben nicht
in einem Reich, das dieser Macht nicht unterworfen ist, sondern wir leben in einem Reich, in dem er die Macht hat. Das ist die alles entscheidende Wirklichkeit. Das Reich Gottes ist der Ort, in dem geschieht, was Gott will. Ein Reich zeichnet sich dadurch aus, dass dort der Wille dessen geschieht, dessen Reich es ist. Und so sagt Jesus von vornherein, ihr geht jetzt los und ihr bringt das Reich Gottes, ihr bringt den Herrschaftsbereich meines Willens zu den Menschen. In diesem Willen marschiert los. Wir können jetzt beginnen, in diesem Reich zu leben und alles, was wir tun sollen, ist lediglich Menschen einzuladen, ebenfalls in dieses Reich zu kommen, in dem der Wille Gottes geschieht. Lass uns mal einen Moment über das Reich nachdenken. Jeder von uns, wenn er geboren wird, bekommt ein Reich. Wenn wir auf die Welt kommen, kriegen wir ein Reich. Das Reich ist am Anfang unser Körper. Wir beginnen, dieses Reich zu regieren. Wir fangen an, Kontrolle über unseren Körper zu gewinnen. Wir kontrollieren, wie wir uns bewegen. Wir kontrollieren, wie wir gehen, laufen. Wie wir kontrollieren, wie wir sprechen. Und dann weiten wir im Laufe unseres Lebens unser Reich aus. Den Machtbereich, in dem unser Wille geschieht. Wenn meine Schwester und ich früher im Auto hinten auf der Rückbank saßen, nahm meine Schwester einen Finger, zog eine Linie in das Velour der Rückseite, der Sitzbekleidung und sagte, das ist meine Seite. Und du bleibst auf deiner Seite. Komischerweise war ihre Seite immer größer als meine Seite. Meine Schwester ist 4 Jahre älter und ich habe das trotzdem nicht akzeptiert, weil ich fand, das ist ungerecht. Also hatten wir natürlich sofort Zoff, ja? Mein Reich ist der Bereich, in dem mein Wille geschieht. Und im Laufe unseres Lebens geht es uns darum, dass unser Reich sich ausweitet, dass unser Wille geschieht. Dass wir leben in einem Reich, in dem meine Projekte, meine Vorstellungen, meine Träume, meine Visionen, meine Ziele erreicht werden. So soll Leben sein. Es soll doch das passieren, was wir wollen, oder? Das ist unser Reich. Und jetzt wird es plötzlich komisch, weil Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Du hast eine bestimmte Kontrolle über einen bestimmten Teil des Reiches, aber alle Macht ist mir. Und wenn du in meinem Reich leben willst, braucht es dazu einen Schritt. Du musst nämlich aufhören zu meinen, dein Wille führt dich zum Ziel. Und du musst beginnen, in meinem Reich zu leben. In dem Reich, in dem mein Wille geschieht. Weil dies für dich das Beste ist. Weil dies für dich Leben bedeutet. Nicht Aufgabe, sondern Leben. Ihr werdet das ewige Leben finden, indem ihr tut, was ich euch sage. Meine Freude wird in euch sein, wenn ihr tut, was ich euch sage. Leben in Fülle hat Jesus seinen Leuten verheißen, dass sie dieses Leben finden, wo sie ihr Reich aufgeben und sich diesem Reich überlassen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Wir beten im Vater unser Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten das wieder und wieder und wieder, weil es uns daran erinnert, es ist nicht unser Reich, es sind nicht unsere Pläne, es sind nicht unsere Ziele, die uns voranbringen, sondern es ist das Reich Gottes, das uns zum Ziel bringt. Unsere Pläne, unsere Ziele sind sehr endlich. Vielleicht kennt ihr das, dass man nach 30 Jahren Schulabgang so einen ehemaligen Treffen hat. Dann trifft man die alten Jungs und die Mädels von damals wieder. Dann ist dabei der steile Zahn, den man so furchtbar verliebt war, wo man so gerne mit zusammen gewesen war. Und dann steht man sich nach 30 Jahren gegenüber und denkt, ist nochmal gut gegangen. Ja? Ein Glück haben wir nicht gekriegt, was wir wollten. Weil unser Reich, unsere Pläne sehen nicht das Ende. Ja? Wir können uns manche Dinge vornehmen, wir können manche Dinge planen, aber wir haben nicht den Überblick, wir haben keine ewige Perspektive und wir haben vor allen Dingen kein Verständnis davon, was unsere Seele in ihrer Tiefe wirklich braucht. Deswegen sagt Jesus seinen Leuten, mir ist gegeben alle Macht und es ist die Einladung, lebt doch in diesem Reich. Komm doch in mein Reich und lass dich ein auf dieses Reich, in dem du sein darfst, in dem du leben darfst, in dem du aufblühen darfst. Das bedeutet eben ein Stück Aufgabe meiner Gewalt, Aufgabe meiner Pläne, Aufgabe meiner Kontrolle. Und ihm zutrauen, dass er weiß, was gut für mich ist. Wir leben in einer Zeit, die uns sagt, alle deine Bedürfnisse sind legitim und müssen gestillt werden. Und das hat umgeschwappt auch auf Gemeinde, dass wir anfangen, Gemeinde als so eine Art Bedürfnisanstalt zu verstehen, wo meine Bedürfnisse gefüllt werden. Darum geht's nicht. Gemeinde Jesu weitet das Reich Gottes aus. Und wir fragen gemeinsam ihn, was willst du durch uns tun? Was soll durch uns geschehen? Und wir glauben, dass wo wir das tun, finden wir Leben in Fülle. Wo wir unsere Pläne aufgeben und ihn fragen, was soll mit meinem Leben geschehen, finden wir Leben in einer Tiefe und in einer Unzerstörbarkeit, dass wir es ewiges Leben nennen, das hier und heute beginnt und das uns hinübertragen wird über die Schwelle unseres irdischen Todes hinweg. Leben, das nicht zerstört werden kann. Leben von ewiger Qualität. Merkt ihr den Stachel? Mein Auto, mein Haus, mein Urlaub, meine Projekte, meine Ziele, meine Vorstellungen. Wir halten uns fest davon. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und damit komme ich zum dritten Teil. Willkommen in der Nachfolge Jesu. Das ist der vielleicht am meisten missverstandene Teil des Missionsbefehls. Etwas, was uns fast flächendeckend in Deutschland verloren gegangen ist. Hier kommt es auf jedes Wort an. Jesus sagte, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Macht sie zu Jüngern. Gemeinde Jesu war nie gedacht als ein Ort für Christen. Es war nie unsere Aufgabe, Menschen zu Christen zu machen. Es war nie unsere Aufgabe, Menschen einen Glauben zu bringen. Es war nie unsere Aufgabe, Menschen für einen bestimmten Standpunkt zu gewinnen. Einen christlichen Standpunkt, den ich jetzt einnehme und den ich nicht mehr aufgebe bis zur Wiederkunft des Herrn oder länger, wenn möglich. Es war ein Ruf in eine Beziehung, ein Ruf in eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Und diese Beziehung bedeutet, dass ich mein Leben lang unterwegs bleibe, mein Leben lang ein Lernender bleibe, mein Leben lang hinter jemandem hergehe, dem ich folge, dem, von dem ich lerne, bei dem ich ewiges Leben studiere und der mich in jeder Situation wieder aufs Neue ruft und folgen lässt. Es ist etwas, was mir keine permanente Sicherheit eines Systems bietet, sondern die tiefe Erfüllung einer Beziehung, in die ich eingeladen bin. Und hier ist uns was flöten gegangen. Wir haben uns daran gewöhnt, Glaube als ein System zu sehen, bei dem ich mich an die Regeln halte. Und wir haben die Beziehung verloren. Ein Ehetherapeut hat ein Ehepaar in seiner Sprechstunde und was ihm zuerst auffällt ist, als die beiden sein Sprechzimmer betreten, sie redet wie ein Wasserfall. Wissen Sie, Herr Doktor, das Problem unserer ist mein Mann ist furchtbar unordentlich, sag immer Hans, lass nicht alles rumliegen, aber was soll ich Ihnen sagen, der Hans lässt alles rumliegen, überall, seine Unterhosen, seine Socken, seine Klamotten, ich sag Ihnen immer Hans, lass doch die Klamotten, aber ich sag Ihnen, der Hans hört nicht. Und sie redet, die beiden gehen so durch das Zimmer bis zu seinem Tisch, nehmen Platz, sie redet immer noch. Der Therapeut hört sich das eine Zeit lang an, guckt den Mann an, der sitzt daneben, sagt nichts. Wie sollte er auch? Dann steht der Therapeut auf, sie redet immer noch, geht um den Tisch rum, reißt die Frau hoch und gibt ihr einen dicken Kuss mitten auf den Mund. Die Frau verstummt. Dann guckt er den Mann an und sagt, das braucht ihre Frau dreimal die Woche. Der Mann schluckt, nickt und sagt, dann bringe ich sie montags, mittwochs und freitags. Das passiert. Das passiert in Ehen. Da war mal mehr, da war mal der Himmel voller Geigen, da war mal Funkeln in den Augen, da war mal Liebe und Hingabe und Prickeln. Und dann ist irgendwas passiert und irgendwas ist verloren gegangen und es blieb zurück das System der Ehe. Die leben noch zusammen, die essen noch zusammen, die kaufen noch zusammen ein, die schlafen noch im gleichen Raum. Aber das, was eigentlich Ehe ausmacht, ist verloren gegangen. Und so geht das beim Glauben genauso. Menschen fangen an, bekehren sich, Jesus ist lebendig, ist toll, Bibel spricht, redet, beten, ist lebendig und vibrierend und es ist so spannend und dann passiert irgendwas. Manchmal ganz schleichend, manchmal ganz plötzlich. Ein Gebet wird nicht erhört oder eine Frage nicht beantwortet oder eine Sünde nicht bekannt oder ein Weg eingeschlagen, der falsche ist. Irgendwas oder ganz schleichend, es wird jede Woche ein klein bisschen weniger. Aber nach 20, 30 Jahren stellt man fest, das Feuer ist weg. Da geht man noch hin, ja. Ist noch dabei, ja. Man gibt auch noch den Gemeindebeitrag, ja. Aber das ist kein Funkeln mehr in den Augen. Und man landet beim System. Im System ist es ganz wichtig, die Dinge zu glauben. Also Glauben heißt, ich sage, ich halte es für wahr. Aber Glauben heißt nicht, dass es Veränderung mit sich bringt. Glauben heißt, ich sage, das stimmt. Gibt einen Gott, hat mich erlöst, ist für mich gestorben, sage ich so, muss so stimmen. So. Hat aber keine Veränderung. Sonntags morgens, Frau ist etwas spät auf dem Weg zum Gottesdienst, weil sie so spät ist, hat sie es eilig. Ausgerechnet an diesem Morgen ist vor ihr ein älterer Verkehrsteilnehmer, der recht bedächtig unterwegs ist und der bei jeder Ampel überlegt, war es jetzt erst Kupplung und dann Gang rein oder erst Gang rein und dann Kuppeln. Und sie wird wahnsinnig, weil sie hat es eilig, sie wollte gerne rechtzeitig zum Gottesdienst kommen und sie gibt ihm ein bisschen Ermutigung via ihrer Hupe und gestikuliert auch dementsprechend, dass er vielleicht mal ein bisschen hinmacht. Und er ist aber relativ widerstandsfähig da, was das angeht. An der dritten Ampel klopft plötzlich jemand an ihre Scheibe. Sie erschrickt total, dreht sich um, steht ein Polizist neben ihr. Sagt, ich hätte gerne mal ihren Fahrzeugschein und ihren Führerschein gesehen. Sagt sie, ja, gut. Sie kramt Papiere raus, überreicht sie dem Polizeibeamten, der verschwindet hinter ihr in seinem Polizeiauto, kommt 2 Minuten zurück, ist sichtlich betreten, sagt, ist alles in Ordnung, Sie können fahren. Ja, sagt sie, wieso haben Sie mich denn jetzt kontrolliert? Naja, sagt er, ich fahre seit 3 Ampeln hinter Ihnen her, gesehen, wie Sie mit dem Typen vor Ihnen da so umgegangen sind. Dann habe ich Ihre Aufkleber hinten auf dem Auto gesehen. Folge mir zur Sonntagsschule, Jesus loves you, Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Und ich bin auch fromm, ich gehöre auch zu einer Gemeinde, habe ich gedacht, das Auto gehört einem Frommen. Aber dann habe ich gesehen, wie Sie den Typen vor sich behandeln, habe ich gedacht, der Wagen ist geklaut. Schönen Sonntag noch. Im System bekennt man zwar, dass die Dinge so sind, wie sie sind, aber sie haben keine Auswirkung. Es ändert sich nichts. Es verändert nichts. Im System ist, weil man die Dinge weiß, wie sie sind, Recht haben ganz wichtig. Weil wir wissen, was Sünde ist und weil wir wissen, was richtig ist, ist Lehre ganz wichtig und Lehre heißt, dass wir Recht haben. Wir haben begriffen, wie es funktioniert, deswegen sitzen wir in unseren Gemeindehäusern und haben Recht. Wir wissen, was alles falsch ist und was Gott nicht ehrt und wie es eigentlich laufen müsste. Und Recht haben ist wichtig im Reich Gottes. Jesus sagte, geht hin in alle Welt und habt Recht. Nee, er sagte uns, wir sollen lieben. Wir sollen dienen. Recht haben war gar nicht dabei. Manchmal ist es auch recht schwer, Recht zu haben, und zu lieben gleichzeitig. habe zwei Töchter und als Hannah so 3 war, hatte sie ihre Regenbogenphase. Hannah malte am laufenden Meter Regenbogen. Und irgendwann, junge Eltern kennen das, irgendwann sind alle plakatierbaren Flächen ausgereizt. Also Kühlschrank, Schränke, alles ist sozusagen plakatiert schon. Und Hannah war relativ unbeeindruckt davon, sie malte weiter Regenbogen. Und kam irgendwann wieder und sagte, hier Papa, habe ich gemalt für dich. Schön, sag ich, was ist es denn? Ach Papa, das sieht man doch, ist ein Regenbogen. Ja, jetzt wo du es sagst. Ich hätte jetzt sagen können, Schatz, schwarz und braun sind nicht die vorherrschenden Farben im Regenbogen. Und ich hätte recht gehabt. Ich hätte sagen können, Schatz, ein Regenbogen heißt Regenbogen, weil er gebogen ist. Nicht so, wie du ihn gemalt hast. Und ich hätte recht gehabt. Ich hätte sagen können, Schatz, beim Regenbogen laufen die Phasen in einem komplizierten Muster ineinander über und sind nicht so hart gegeneinander abgegrenzt, wie du sie gemalt hast. Und soll ich euch was sagen, ich hätte recht gehabt. Aber als Gott mir 2 Töchter anvertraut hat, war mein Job nicht, recht zu haben. Und das ist in Pubertät nochmal eine echte Herausforderung. Mein Job ist zu lieben. Meine Tochter hat ihrem Papa ein Bild gemalt. Sie hat ihre Liebe in diesen Regenbogen gemacht. Und mein Job ist es jetzt zu sagen, Schatz, toller Regenbogen. Danke. Ich weiß nicht, wo ich ihn noch hinhängen soll, aber danke, toller Regenbogen. Jesus beruft uns nicht, recht zu haben. Im System ist Recht haben aber ganz wichtig. Und wir diskutieren darüber, wer hat Recht. Jesus fragt, wer liebt. Im System geht es in der Regel um die Minimalanforderung. Als Pastor erlebt man ja immer wieder, dass Leute in die Seelsorge kommen und sagen, sag mal, kannst du mir mal sagen, wie viel genug ist? Wie oft mitarbeiten? Wie oft zum Gottesdienst kommen? Wie viel von meinem Geld soll ich denn wirklich geben? Wie viel von meiner Zeit denn wirklich einsetzen? Ja? Sag mir doch mal, wie viel ist genug? Das ist die Frage nach der Minimalanforderung des Systems. Wie viel muss ich Minimum bringen, damit ich noch im System bleibe? Ich bin ja bereit, das Minimum zu bringen. Nur sag mir, was es ist, dann bringe ich es. Ja? Wie viel ist genug? Wer von euch ist verheiratet oder in einer Beziehung? Oh, sind fast alle, ja. Okay, geh mal heute Abend zu deinem Schatz. Sag, Schatz, wie weit dürfte ich gehen, damit wir beide noch zusammen sind? Mach das mal, das wird ein spannender Abend. Könnte ein kurzer Abend werden, aber ein spannender Abend. Merken wir was? Glaube ist kein System. Glaube lebt nicht von der Minimalanforderung. Glaube lebt nicht davon, dass ich irgendwas für wahr halte. Glaube ist der Ruf in die Nachfolge. Glaube ist die Einladung, Jesus zu folgen, und zwar täglich. Sich festzumachen an dem, der von sich sagte, ich bin die Wahrheit. Und jetzt gehe ich mein Leben lang hinter der Wahrheit her und lerne von der Wahrheit, was es mit dieser Welt auf sich hat, was es mit den Menschen auf sich hat, was es mit mir auf sich hat, was es mit Gemeinde auf sich hat und was ich darin tun kann, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Darum geht hin und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Jünger ist das entscheidende Wort. Wisst ihr, wie oft das Wort Christ im Neuen Testament vorkommt als Bezeichnung für Menschen, die zu Jesus gehören? Na, keinmal nicht. 3 ist es drin. 3, aber witzigerweise nie von Christen selber benutzt worden, sondern immer von Leuten außerhalb des Glaubens, also Römern oder Griechen, die sagten, diese Christianoi, diese seltsame jüdische Sondersekte, die sprachen von den Christen. Die Christen haben sich selber nie Christen genannt. Über 360 Mal, die auf dem Weg, genau, wir folgen dem Weg. Und über 365 Mal haben sie sich Jüngerinnen und Jünger Jesu genannt. Die Jünger ist die Grunddisziplin. Und wir leben unter einer Zeit, da gibt's den Standardchrist und dann gibt's die Jüngerschaftskursbesucher. Das sind die Leute, die so die extra Schippe mehr machen. Die Standardvariante braucht das nicht. Der Jünger ist die Deluxe-Variante des Christen. Der Jünger ist die Standardvariante. Was würde passieren? Unsere Gemeinden wären Orte, wo wir das wieder ins Zentrum stellen, wo wir Menschen helfen, in diese eigenständige Lernbeziehung zu Jesus zu kommen, die aus einer eigenen inneren Berufung, aus einem eigenen inneren Antrieb heraus ein stabiles Beziehungsgeflecht zu Christus entwickeln, dass sie jeden Tag neu erneuern, neu einsteigen und aus dem sie jeden Tag neu dann ihr Leben leben, ihre Arbeit führen, ihren Vater, ihre Mutter, ihr Ehedasein führen, aus dieser Verbindung mit ihm. Was würde passieren, wenn unsere Gemeinden wieder Trainingsorte würden, wo Menschen in Jüngerschaft hinein ausgebildet werden, wo Menschen lernen, was es bedeutet, jeden Tag hinter ihm herzugehen. Wenn wir Gemeinde wieder als so einen Ort verstehen, wo es um Jüngerschaft geht, das heißt, jeder Einzelne ist erst dann am Ziel, wenn er in dieser eigenen Nachfolgebeziehung ist und wächst, und zwar kontinuierlich. Gemeinde würde sich verändern, oder? Unser Leben würde sich verändern. Wir leben in einer unglaublich herausfordernden Zeit. Unser Hirn ist so zugemüllt mit allen möglichen Dingen, die wir alle zu beachten und zu bedenken und zu folgen und zu machen haben, dass wir das eine nicht hören, was Christus uns sagen will, nämlich die Stimme, die uns sagt, wer wir sind. Seine Freunde. Dass wir überhaupt nicht offen sind dafür, Gottes Gegenwart in unserem Leben zu entdecken. Dass wir überhaupt nicht in der Lage sind zu merken, Gott ist da und seine ewige Liebe, sein Überfluss an Freude und an Friede und an Hoffnung steht mir zur Verfügung und soll mein Leben durchdringen. Wir sind so zugemüllt mit all unserem Zeug, dass wir immer weiter rennen und diese Stimme verpassen. Aber dabei geht's bei Gemeinde. Gemeinde hat das zum Ziel. Menschen zu helfen. Für mich ist das schönste Bild von Richard Foster, was das bedeutet, dass er, Richard Foster erzählt von einem jungen Vater, der samstags morgens einkaufen geht, hat seinen kleinen Vierjährigen dabei und der Vierjährige hat keinen Bock auf Einkaufen und ist quengelig. Und er macht das, was quengelige Kinder tun, wenn sie keinen Bock haben auf Einkaufen. Das ganze Programm. Er wirft sich hin, er strampelt, er schreit, er brüllt. Ja, Vater steht daneben, die Leute im Supermarkt gehen so vorbei und manche bleiben stehen, wollen mal gucken, was der Vater so macht und so. Und der Vater ist relativ ratlos, plötzlich hat er eine Idee und nimmt den Jungen auf den Arm und fängt an zu singen. Der Mann konnte nicht singen. War eigentlich auch kein Lied, das er sang, sondern mehr sowas wie, du bist mein lieber Sohn, ich hab dich so lieb, du hast so schöne braune Augen, die hast du von mir. Aber das Wunder passiert, der Junge hört zu. Und der Vater jetzt singend durch den Supermarkt, den Sohn auf dem Arm, den Wagen durch die Gänge geschoben, die Sachen alle reingepackt, schafft das also singend durch die Kasse. Und wie er den Kleinen in seinen Kindersitz wieder reinsetzt, guckt er ihn an und sagt, Papa, sing's nochmal. Und dann sagt Foster, so ist Gott. Wenn wir genervt sind und überfordert sind und quengelig sind und wenn wir übervoll sind mit Eindrücken, dann singt Gott sein Liebeslied für uns. Dann tut er das, was unsere Seele am tiefsten braucht. Wann hast du Gott das letzte Mal singen hören? Wann war dein letzter Jüngerschaftsmoment als Nachfolger oder Nachfolgerin Jesu? Wann hast du zu seinen Füßen gesessen das letzte Mal, um ihm zuzuhören? Wann warst du still genug, um Gott singen zu hören? Weil er singt nicht laut, er singt leise. Gemeinde ist der Ort, wo wir einander anfeuern wollen, wo wir einander helfen wollen, ihn singen zu hören. Ist der Ort, wo wir einander begleiten wollen als Menschen, die nur an ihm hängen und die von ihm Leben bekommen. Wann war das für dich das letzte Mal so gefüllt? Ich glaube, wir müssen uns lösen von einem Bild von Veranstaltungen, von einem Bild von Betreuung, von einem Bild davon, wie wir es gerne so hätten, wie wir unsere Gemeinde haben möchten. Und hin nochmal zu fragen, Christus, wir wollen dir folgen. Jeder von uns will dir folgen. Hilf uns, den Weg zu entdecken, wie wir das täglich tun können. Und dann hilf uns, dass wir einander zu Weggefährten werden, die uns anfeuern. Sowas geht im Hauskreis besser als in der großen Gruppe. Dafür braucht man auch eine geistliche Freundschaft oder einen Menschen, der einen begleitet und fragt, wie geht's dir mit Jesus? Weiß nicht, ob ihr sowas habt hier in der Gemeinde. Freundschaften, wo ein Menschen ein Mandat hat, mich zu fragen, hey, wie geht's dir mit Jesus? Wofür kann ich beten? Was sind deine Kämpfe? Was sind deine Niederlagen? Was sind deine Siege? Was sind deine Erlebnisse mit ihm? Wir kommen in der Gurkentruppe. Wir kommen im Reich Gottes. Und wir kommen in der Nachfolge Jesu. Das ist der Traum von Gemeinde, der nicht zu stoppen ist. Lass uns beten. Jesus, du kennst unser aller Leben. Die Fragen, die Anforderungen. Du weißt, wie getrieben wir sind, wie beschäftigt, wie beladen. Und das Letzte, was du wolltest, ist, dass der Ruf in die Nachfolge eine zusätzliche Belastung ist. Im Gegenteil. Du wolltest uns freisprechen von all den Dingen, die uns knechten. Herr, du kennst das unausgesprochene Leid, das jetzt im Raum ist. Und du kennst die Sehnsucht, die uns treibt, die Sehnsucht danach, deiner Fülle wirklich zu begegnen. Dein Wort zu hören, das unsere Seele zum Klingen bringt. In der Tiefe unseres Seins dir zu begegnen als dem Gott in Majestät und Herrlichkeit, von dem ausstrahlt Friede und Liebe und Freude und Güte und Gnade. Der Gott, bei dem wir sagen können, wenn wir nur dich haben, brauche ich nicht Himmel oder Erde, nichts anderes als dich. Wir bitten dich, dass du jetzt an diese Sehnsucht eine heilige Unruhe kettest, die uns suchen lässt, als deine Gemeinde nach dir. Amen.